Folge 28 von Erzähl mir was Gutes. Und heute geht's um hochbegabten Kompost
und schwimmende Violinen. Ab geht's.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Da, 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 da. Da sind wir wieder. Folge 28. Erzähl mir was Gutes mit Comedian, Autor, Atomuhrkenner. Wir werden später erklären, warum. Und wie soll man das sagen? Einfachen Namen bekommen habender Markus Barth.
Absolut. Und sehr froh drum seiender Markus Barth. Und bei mir am Ohr ist die wunderbare Nusstortenarchäologin, Journalistin und Moderatorin Susan Link. Hallo Susan, wie geht's dir?
Du, also irgendwie, ich freue mich auf das Feedback zur letzten Woche, denn wir haben ja, wie ihr schon gemerkt habt, über Namen ja gesprochen letzte Woche und über Nusstorten.
Auch das.
Und wie oft ich schon auf diese bescheuerte Nusstorte, die nach 79 Jahren ausgegraben wurde, angesprochen wurde, wie das denn ging und warum das noch so gut erhalten und konnte man da noch reinbeißen. Ach, was weiß ich nicht. Was hast du denn für ein Feedback dazu bekommen?
Ja, hochspannendes tatsächlich, weil es gibt offensichtlich nicht nur uralte Nusstorten, die irgendwo ausgegraben werden. Also, ne, wer es nicht gehört hat, 80 Jahre alte Nusstorte in, ich glaube, Lübeck war es, wurde gefunden, ausgegraben und wird jetzt ausgestellt und sieht echt noch ganz gut aus. Also man möchte, nicht mal ich möchte unbedingt noch reinbeißen und das will was heißen.
Aber sie war zu erkennen.
Aber sie war noch zu erkennen. Und jetzt hat mir ein Freund, vielen Dank Stefan, hat mir einen Link geschickt, denn gleichzeitig wurde jetzt auch ein Stück von der Hochzeitstorte von Charles und Diana versteigert und das ist ja immerhin auch schon 40 Jahre her. Und das ergab 1850 Pfund, also nicht das Gewicht, sondern das Geld, der Preis.
Obendrauf aufs eigene.
Und ich find's echt ganz lustig, weil dieses Stück Torte wurde damals wohl vor 40 Jahren einer Mitarbeiterin von Queen Mum geschenkt. Und die hat sich gedacht, clever wie sie ist, nee, das esse ich nicht, das packe ich schön in Frischhaltefolie ein, das hebe ich auf für gut quasi, so wie man so schön sagt, und hat das also weggewickelt und jetzt hat ihre Familie das versteigert und man hatte irgendwie so mit 300 Pfund Erlös gerechnet und ja, im Endeffekt wurden es dann doch 1850 Pfund.
Wie? Also und wo war dieses Stück die ganze Zeit?
Die hatte das in
immer im Kühlschrank oder so, Finger weg,
nee, also es ist tatsächlich, die hatte das in so eine Dose reingelegt und hat den Deckel drauf gemacht und hat auch einen Zettel drauf gemacht, Achtung, nicht wegschmeißen, Kuchenstück von Charles und Diana. Und ja, keine Ahnung, also ich sag mal so, also hygienemäßig wahrscheinlich nicht mehr so ganz einwandfrei, das Ding, aber es war wohl eine kleine Geldanlage offensichtlich. Also vielleicht auch, ne, wenn ihr demnächst wieder irgendwo eingeladen seid, einfach mal ein Stück von der Schwarzwälder in Folie einpacken, draufschreiben, wo ihr es her habt und dann einfach zur Seite legen und in 40 Jahren
schön
mal
gucken,
ob es irgendjemand ersteigern will, man weiß es ja nicht.
Gibt ja jetzt so viele schöne Gelegenheiten, auch zu Weihnachten.
Genau.
Schönen alten Keks, weißt du, die meisten, es gibt ja Kekse, die sind von Anfang an eigentlich nicht zu essen, hart und trocken. Die kann man ruhig auch noch
da macht's auch
reifen
nichts.
Lassen.
Da macht es auch nichts, wenn man es einfach noch 30 Jahre liegen lässt. Kommt zwar auch nicht mehr drauf an.
Schönes Investment, das gefällt mir sehr gut.
Und dann haben wir aber natürlich letzte Woche ins Mega-Wespennest gestochen. Also, ne, wobei, es waren keine Wespen, es waren sehr freundliche Bienen, in die wir da hineingestochen haben, würde ich sagen. Weil wir haben ja über das Thema Namen gesprochen. So, welche Namen wiederkommen, welche Namen nie wiederkommen, was wir so für Namen haben. Und es hat sich übrigens auch kein Kevin und keine Mandy beschwert. Auch das möchte ich nochmal hier lobend erwähnen.
Sehr gut.
Wir waren offensichtlich doch freundlich genug. Aber es haben sich viele Leute gemeldet und haben uns ihre Namensgeschichte erzählt, wie sie zu ihrem Namen gekommen sind. Spannend fand ich zum Beispiel, ein Gregor hat sich bei uns gemeldet und der hat geschrieben, dass seine Mutter ihn eigentlich Rüdiger nennen wollte. Dann kam aber dieses Buch Der kleine Vampir auf und dieses Vampirkind hieß ja Rüdiger damals und es wurde dann angekündigt, dass es dann einen Film oder eine Serie geben soll. Und dann dachte die Mutter, wie ich finde, doch schlauerweise, ach nee, das lasse ich mal mit dem Rüdiger, da wird dann irgendwie, da wird das Kind dann nur gehänselt und die ganze Zeit auf diese Serie angesprochen. Und dann hieß das Kind Gregor, was ich auch eine gute Wahl finde, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist ja vor allem, wenn man vorher dran denkt, ist ja schon mal gut.
Ja.
Wie viele, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, wenn du dein Kind Alexa genannt hast, war nicht damit zu rechnen, dass das irgendwann mal eine Frau ist, die sagt, gleich bin ich soweit.
Das stimmt.
Ich kann dich nicht verstehen. Ja.
Oder ich meine, denken wir einfach mal dran, wie viele Eltern ihr Kind jetzt Daenerys genannt haben nach Game of Thrones, die ja dann im Lauf der Serie einfach komplett durchdreht.
Entschuldigung. Durchdreht und nackt aus Drachenhügeln raussteigt.
Sie ist ja nur noch nackt und bringt Menschen um, wo man sich auch so denkt, so, ach, ob du so vielleicht irgendwann heißen willst, man weiß es nicht genau. Also da würde ich mir noch einen Zweitnamen, da würde ich mir noch einen Zweitnamen Lieselotte oder sowas ausdenken.
So ein bisschen auf den Nachnamen auch achten. Weiß ich, Daenerys Link ist aber auch, also zum Beispiel jetzt mal, das wäre doch auch nicht schön. Ich weiß es nicht.
Ach, apropos Link, du hast mir erzählt, dass deine Mutter dich Susan genannt hat, also zu Ehren von Susan Hayward. Und das Lustige ist, also du hast gesagt, dass es eine Schauspielerin gab, die so hieß. Und das Lustige ist, dass ich dann natürlich sofort nach unserer Aufzeichnung gegoogelt habe, Susan Hayward, weil mir das wirklich nichts gesagt hat. Und dann taucht eine schwarze Schauspielerin auf, die 1982 geboren wurde und unter anderem in Orange is the New Black mitgespielt hat. Und ich dachte mir so,
das kann doch gar nicht sein.
Wie alt ist Susan? Nochmal, ich muss nochmal nachfragen nächste Woche. Dann habe ich aber ein bisschen weiter recherchiert und tatsächlich ist es so, dass die Susan Hayward, die ich gefunden habe, schreibt sich H-E-Y Ward und die andere, die wahrscheinlich deine Mutter meinte, ist eine weiße Schauspielerin, die 1917 geboren wurde und die schreibt sich H-A-Y Ward. Wahrscheinlich war es eher die.
So macht es viel mehr Sinn. Ja, ja, das klingt nach einem schönen alten Rauschefilm am Sonntagnachmittag. Ja,
es sah auch so aus.
Kommt mir bekannt.
Lustigerweise kein Film, der mir jetzt spontan wahnsinnig bekannt vorkam, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch kein Cineast.
Ist auch gut so. Stell dir mal vor, du würdest das mit einer furchtbaren Rolle verbinden. Das war doch immer diese blonde Zicke, die ihrem Mann immer die Teller in diesen Schwarz-Weiß-Film hinterhergeworfen hat. Genau. So hast du einfach nur eine schöne Geschichte von mir und überhaupt keinen Charakter zu. Das finde ich doch sehr schön.
Das ist auch gut. Apropos schöne Geschichten. Wir haben ja hier die kleine fröhliche Tradition, dass wir uns gute Nachrichten erzählen, ohne zu wissen, was der andere oder die andere so angeschleift hat. Und deswegen, finde ich, starten wir doch direkt damit. Und ich sage, Susan, erzähl mir was Gutes.
Ach, ich musste bei der ersten guten Geschichte sofort an dich denken. Also besser gesagt, ich musste an dein Zucchini-Kanu denken, weil Kenner dieses Podcasts wissen, Markus baut überdimensional große Pflanzen und Gemüsesorten an.
Unfreiwillig,
und unter anderem eben Zucchinis, die sich nicht mehr auf eine Treppenstufe legen lassen, wenn man den Nachbarn überraschen will, sondern eben Kanugröße erreichen. Und da habe ich gedacht, guck mal, das Ganze gibt's auch noch in Schön, hat nämlich stattgefunden in Venedig und da ist es kein Gemüse gewesen, sondern ein Instrument, denn an diesem Wochenende ist zum ersten Mal diese wunderbare Gondel durch Venedig gefahren, die wie eine ganz lange Violine aussieht.
Ach.
Eine ganz, ganz schöne Idee. Ich meine, Venedig hat ja auch eine ganz besondere Corona-Zeit erlebt. Ja. Ne? Wir erinnern uns, da war niemand mehr plötzlich, ganz besondere Fische auch in den Kanälen, da wo sonst Tausende langtraben, war wirklich nichts mehr. Für die Natur ganz gut, natürlich auch für Venedig nicht ganz einfach. Und in der Zeit des schwierigsten Lockdowns hatten natürlich auch die Leute da nichts zu arbeiten und haben dann sich Leute von Werften und auch andere Handwerker zusammengetan, haben gesagt, wir wollen so ein Symbol schaffen und haben dann eine 9 Meter lange schwimmende Violine gebaut. Die sieht wirklich ganz fantastisch aus. Bilder packen wir natürlich hier mit ran.
Ja, ich wollte gerade fragen. Da brauchen
und dann
wir
haben die... Ja, unbedingt. Dann haben die Musiker da drauf gestellt und an diesem Wochenende ist sie zum ersten Mal gefahren, natürlich mit den 4 Jahreszeiten von Vivaldi, schön durch die Kanäle, auch mit so einem Steuermann, wie man das kennt, wie das in Venedig so sein muss und wirklich als Symbol dafür, dass es eine Aufbruchstimmung gibt, dass es weitergeht, dass es eben aber auch ja Menschen gibt, an die man noch denken muss, nämlich die Corona-Opfer, auch dafür ist diese Violine gebaut worden und die lässt sich zerlegen, also die ist transportabel und deswegen wird sie sich auch auf eine kleine Reise machen und auch noch woanders auf der Welt gezeigt und schwimmen gehen. Und das ist wirklich also ganz schöne Bilder, wie die da und natürlich mit den klassischen Klängen dazu durch die Kanäle geht und wirklich diese wunderbare, schöne, große Violine mit den Künstlern drauf. Also das hat mir richtig gut gefallen und finde ich so als Symbol, hier geht's weiter und künstlerisch und auch anders irgendwie und das haben wir in so einer schwierigen Zeit geschaffen, fand ich ganz toll. Und wie gesagt, auch die Verbindung zu deinem Zucchini-Kanu.
Ich werde mal in Venedig nachfragen, ob sie noch Bedarf für ein Zucchini-Kanu, eine Zucchini-Gondel.
Für ein Gemüseboot.
Ein Gemüseboot. Genau. Ich würde da gerne was zur Verfügung stellen. Ich finde es ganz lustig, weil mein Bruder war jetzt gerade in Venedig im Sommerurlaub und der meinte nur so, also diese Venedig-Ruhe, die man während Corona mal gehört hat, das ist auch wieder vorbei. Also, er ist da, sie waren, glaube ich, auf so einem Wohnmobilstellplatz da und sind relativ früh rein und dann ging das wohl, aber so ab mittags war dann wohl wieder überall Volksfest. Also das, ja, ich fürchte, die Gelegenheit haben wir alle verpasst, die jetzt nicht dort waren, sich einfach mal Venedig in Ruhe anzuschauen. Aber immerhin, sie haben ja während Corona beschlossen, dass keine Kreuzfahrtschiffe mehr in die Lagune reinfahren dürfen, was ich ja schon wirklich sehr sinnvoll finde, weil ganz ehrlich,
es werden nicht mehr 25.000 Menschen gleichzeitig von drei Booten gekippt und dort in die Gassen geschickt.
Gott, habe ich dir das mal erzählt? Das war ja schon so schrecklich in Dubrovnik irgendwie, wenn da die Kreuzfahrtschiffe davor landen und dann, ich meine, diese Stadt, die sowieso viel zu klein ist für all die Touristen, die sich Game of Thrones und Star Wars Orte Wahnsinn. Anschauen wollen und dann auch noch die Kreuzfahrtschiffe. Du wirst bekloppt. Ich würde im Leben nie mehr im Sommer nach Dubrovnik gehen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also wenn dann vielleicht, keine Ahnung, im März oder so, aber ansonsten kannst du das komplett vergessen. Aber ich finde übrigens, das musste ich noch sagen zu dieser Violinengondel, die du da erzählt hast. Wir hatten ja kürzlich den Typ aus Lüneburg, der ein Stand-Up-Paddleboard für Rollstuhlfahrer gebastelt hat. Also wo unter anderem auch Rollstuhlfahrer draufpassen. Ich glaube, bis zu 9 Leute durften da drauf. Und der ja da in Lüneburg auf der, wie heißt der Fluss? Ilmenau, glaube ich. Rumfährt. Und das fand ich sehr lustig, weil da hat jemand bei, ich glaube bei YouTube war das, wo wir ja mittlerweile unseren Podcast auch hochladen, drunter geschrieben, ein extrem großes Stand-Up-Paddleboard klingt für mich nach einem Floß. Und als ich mir die Bilder nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, ja, es ist eigentlich ein Floß, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, klingt dann aber nicht so cool. Und man wollte ja eine Möglichkeit schaffen. Und deswegen ist es natürlich ganz cooler, wenn es ein Stand-Up-Paddle ist. Ein Stand-Up-Viereck oder sowas, was dann durchs Wasser fährt. Ach, sehr schön. Ich finde schon, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich auf dem Wasser fortzubewegen. Wir hatten jetzt schon sehr elegante, gemüsige und übertriebene vielleicht so ein bisschen.
Und jetzt ich bin ja jetzt gespannt, weil als nächstes sind ja bei mir die Kürbisse reif auf unserem Feld. Je nachdem.
Da gibt es doch. Da,
je nachdem, da wie groß die
werden. Da
gibt es
doch sowieso diese Wettrennen. Du weißt doch, diese riesigen, ausgehöhlten Bottiche, die dann wie auf einer Kirmes aufs Wasser gestellt werden. Und dann werden die als Boote genutzt und es gibt richtig Kürbiswettrennen.
Ich sehe dich schon. Ich höhle für dich einen Kürbis aus. Setz dich da rein. Setz dich auf den Rhein damit und du kriegst vielleicht auch noch den Kürbisdeckel auf dem Kopf, wenn du möchtest. Und dann gucken wir mal, wann du in Rotterdam
versprochen
ankommst.
Versprochen ist versprochen. Ich erwarte das Fass demnächst vor meiner Tür. So, jetzt bist du dran.
Apropos Gemüse und wenn das Gemüse mal kein Gemüse mehr ist, wird das ja auf den Kompost geworfen. So, und du weißt ja, ich bin ja nicht nur die Sauerteig-Susi und der Meisenpapa, nein, ich bin auch der Regenwurm-Dompteur. Ich habe ja so eine Wurmkiste auf dem Balkon stehen, wo wir unseren Biomüll reinwerfen und wo dann die Würmer früher oder später alles, was ich da reinwerfe, zerlegen und in feinsten Kompost verwandeln. So, tolle Sache.
So zumindest der Plan.
So zumindest der Plan. Es klappt nicht immer ganz so. Zum Beispiel, wenn man irgendwie, wenn es in einem Sommer einfach viel zu warm wird und die Regenwürmer dann leider das Zeitliche segnen und ich ganz heimlich eine neue Population bestelle, wie es auch schon passiert ist. Egal, jedenfalls, wer das reizvoll findet, kann das jetzt auch für sich selber bestellen. Es gibt jetzt nämlich in Amerika die Möglichkeit des Human Composting. Das heißt, wenn du nicht einfach normal beerdigt werden möchtest nach deinem Ableben, hast du da die Möglichkeit, dich in einen speziellen Sarg reinlegen zu lassen, der eben nicht in der Erde versenkt wird. Das sieht echt so ein bisschen aus, also diese Gefäße oder Särge oder wie auch immer, die werden dann wie so Bienenwaben übereinander gestapelt. Und da gibt es mittlerweile mehrere Firmen in Amerika, die das machen, in Oregon und in Washington unter anderem. Und dieser außergewöhnliche Sarg ist also 2 Meter lang, 1 Meter breit und ebenso tief. Und das Material ist luft- und wasserdicht und da wird man dann reingelegt. Zusätzlich kommen Holzspäne und Stroh drauf. Und dann dauert das ungefähr 30 Tage bis zu mehrere Monate, wahrscheinlich je nach Leibesfülle, würde ich mal tippen. Und dann hat sich dein gesamter Körper in einen Kubikmeter fruchtbare Erde verwandelt. Und das dürfen deine Angehörigen dann mitnehmen.
Und kann man mich dann bepflanzen?
Man kann dich dann eigentlich bepflanzen, ja, tatsächlich. Also es ist, ich muss ehrlich sagen, ich meine, es ist natürlich total makaber, aber andererseits denke ich mir, ja, warum denn eigentlich nicht? Also bevor du jetzt einfach so in einem Sarg in der Erde verscharrt wirst, kann man doch auch einfach Kompost aus dir machen, deine Angehörigen holen das ab, schütten sich in den Garten und pflanzen ein Blümchen drauf. Ich finde es irgendwie okay, muss ich sagen.
Und darf man das dann? Also es ist ja immer so schwierig, ne? Auch ja. Mit der Asche und Verstreuung genau. Und so weiter. Dürfte man dann hier den Garten
also
neu kompostieren?
Im Zweifel oder? Würde ich mal tippen, dass das in Amerika ein bisschen weniger reguliert ist als bei uns. weil einfach alles ein bisschen arg reguliert ist bei uns. Aber es ist wohl so, dass man darf das in den eigenen Garten reinstreuen. Man darf aber nicht dann Gemüse drauf anpflanzen und das verkaufen. Das ist wohl verboten. Warum auch immer.
Ah, okay.
Weil, also naja, vielleicht ist es. Es gibt natürlich ja. Einige, also so zum Beispiel die Kirchen sind überhaupt nicht begeistert von dieser Idee. Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden habe, warum nicht, weil, mein Gott, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das ist ja wohl in Reinform eigentlich.
Kompost
zu Kompost. Also man weiß, man ist sich auch noch nicht so ganz sicher, ob dieser Kompost, der da entsteht, ob der so 100% tippitoppi ist, dass man ihn wirklich in den Garten reinmachen sollte und wie man auch verhindern möchte, dass die Leute das dann doch benutzen, um da irgendwie Gemüse anzubauen. Also das ist natürlich alles höchst zweifelhaft. Aber so die Idee, ehrlich gesagt, dass du einfach zur Erde wirst, finde ich völlig in Ordnung.
Ich finde, das klingt noch nach so einem Job. Weißt du, wenn du einfach nur als Asche in einer Urne rumstehst und ich habe so das Gefühl, ich könnte da noch was machen dann, weißt du? Das ist wahrscheinlich wieder mein, ich mache ja gerne was, ich erledige gerne Sachen. Und habe dann das Gefühl, hey, ich werde noch gebraucht.
Ja, du kannst
vielleicht
dafür sorgen,
werde ich noch einen Job in einem Hochbeet
wachsen.
Kriegen. Genau.
Du kriegst einen Job in einem Hochbeet. Du bist die dritte Lage im Hochbeet.
Na, irgendwie, also der Gedanke gefällt mir, dass man da noch so ein bisschen vielleicht auch was Neues entstehen lassen kann. Ach, mir gefällt das.
Ich finde
dieses Rumliegen alleine im Sarg finde ich eh doof. Ich hätte gerne sowieso so ein Kuschelgrab irgendwie, wo alle mit mir sind, die ich gern habe. Und so eine alleine in der Urne ist ja auch blöd. Also da noch einen Job nach dem Tod finde ich einfach auch ganz gut. Doch, das gefällt mir.
Also ich weiß auch noch gar nicht, ob man das auch mit Haustieren machen darf zum Beispiel, weil ich musste ja, vor 3 Jahren musste ich ja meinen Hund einschläfern lassen und das ist ja alles, das ist schon alles dramatisch irgendwie, ne? Also und dann wird der Hund, also das war so absurd, der tote Hund wurde dann zu einem Krematorium in die Niederlande geschickt und dort verbrannt. Und dann irgendwann, ich saß echt, oh Gott, das war alles so fürchterlich, also ich saß am Rechner und habe eigentlich mein neues Bühnenprogramm vorbereitet, weil das da gerade war. Und dann klingelt es irgendwann an der Tür und mein Mann geht ran und macht auf und schleicht dann so an meinem Zimmer vorbei. Und ich habe so gesagt, was ist denn jetzt los hier? Erzähl mal, wer war's denn? Und so. Und dann zeigt er mir dieses Paket und sagt, ja, das ist dann wohl die Bärbel, die da jetzt gerade gekommen ist. Und dann kriegst du wirklich so eine Urne aus Holland geschickt mit der Asche drin. Das ist schon auch alles irgendwie absurd, muss man mal ehrlich sagen. Dann doch lieber allerdings eine Schubkarre Kompost, ganz ehrlich. Oder?
Ich weiß nicht. Wir sind abgedriftet. Wir sind beim Tod gelandet.
Ja, mein Gott, kann man doch auch mal drüber reden. Ich fand es eine gute Idee aus Amerika.
Auf jeden Fall. Ich finde, dass meine nächste Geschichte, wir sind irgendwie schon so in diesem etwas gruseligen Bereich unterwegs und deswegen, wie es der Teufel wieder will, passt die nächste Geschichte. Wie sieht es aus bei dir? Wir wissen ja, du bist vielen Tieren sehr zugeneigt, streichelst Regenwürmer und so weiter. Wie sieht es mit Spinnen bei dir
aus?
Bist du ein Spinnenangsthase?
Ach, es tut mir
wirklich?
Es tut mir immer so leid, weil ich weiß, dass es überhaupt keinen Sinn hat, warum ich mich ausgerechnet vor Spinnen so sehr fürchte. Aber ich hasse Spinnen, ich kann es nicht anders sagen.
Bist du ein Raustrager oder ein Davonlaufer?
Ich bin ein Mannrufer und ihn raustragen lasse. Das ist ganz schrecklich.
Hilfe!
Oh Mann.
Du musst kommen, eine Spinne.
Hilfe. Es ist wirklich, also ich meine, mein Reflex ist, Schuh drauf, wo ich mir dann aber denke, nein, das ist auch ein Lebewesen, hör auf damit. Und mein Mann erbarmt sich dann manchmal und trägt das Tier raus. Und es ist wirklich, es ist so absurd, weil, weißt du, ich zelte, ich bin im Wohnmobil, wir sind ständig in der Natur, wir haben ständig irgendwo Spinnen. Das ist einfach vollkommen normal, gerade jetzt im Herbst sind da natürlich Spinnen. So. Und wo ich mir immer denke, warum macht mich dieses Tier so wahnsinnig? Ich kann Ameisen über meinen Finger laufen lassen, aber bei einer Spinne würde ich bekloppt werden. Ich weiß es nicht.
Es gibt ja tatsächlich in Sachen Spinnenphobie gibt es ganz schwere Formen. Also gibt es Menschen, die deshalb nicht mehr vor die Tür gehen. Ne? Also das ist wirklich
so weit
heftig.
Ist noch nicht.
Und Na, aber solche Dinge gibt es ja. Und es gibt aber wie dich doch recht viele Menschen, die Spinnen so geht so finden, vielleicht auch ein bisschen Angst und ein bisschen eklig und so. Und da bin ich ja, wusste ich gar nicht, bei dir komplett richtig, denn Forscher haben jetzt eine App entwickelt, um genau eben Menschen zu helfen, die ja irgendwie die eklig finden, vielleicht auch sogar ein bisschen Angst davor haben, das Ganze spielerisch zu überwinden. Ach. Das Ganze funktioniert wie ein kleines Computerspiel mit mehreren Leveln. Also zum ersten Mal kann man sich so die Spinne so ein bisschen aus digitaler Distanz so auf dem Display angucken. Ja. Kann man erstmal so ein bisschen beobachten. Später bewegt sich die Spinne dann auch so auf einen zu, auch mal so ein bisschen und so. Und dann kann man mit Hilfe der App diese Spinne sogar in die Hand projizieren lassen. Ach. Also, dass du so ein bisschen so das Gefühl hast, okay, die sitzt jetzt auf meiner Hand und ich halte das aus und so. Jetzt könnte man ja sagen, was ist denn das eigentlich für ein Käse? Aber es ist wohl tatsächlich so, dass sie festgestellt haben, dass Leute, die an der Studie teilgenommen haben, nach 2 Wochen wesentlich weniger Probleme hatten, auf eine echte Spinne in einem Glaskasten zuzugehen, sich die anzugucken, da auch stehen zu bleiben und nicht sofort diese Panikreaktion zu haben, sondern dass diese App denen wirklich geholfen hat, sich dieser ganzen Sache zu nähern, das so ein bisschen normaler zu finden, und das kann man ja dann auch in Ruhe machen. Ich meine, es gibt ja auch so diese Geschichten, wo in einem eine echte Spinne dann gleich so irgendwie auf die Hand gesetzt wird und so. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen entspannter, und es hat tatsächlich funktioniert.
Ach, die App lade ich mir aber runter, tatsächlich, weil ich mir jedes Mal wieder denke, wie albern bist du eigentlich und was hast du eigentlich für ein Problem? Kannst du das denn? Also kannst du Spinnen anfassen, raustragen, so?
Also ich finde sie nicht so besonders lecker. Ich finde vor allem diese ganz langbeinigen und so, das ist schon so aus dem Bereich.
Ja.
Aber ich habe das auch so wie du, also drauftreten finde ich auch, ich bin schon Raustrager. Okay. Und ich bin ja auch, muss auch zugeben, in meinem Haushalt jemanden rufen, um eine Spinne rauszulassen, da kann ich es auch gerade lassen, weil da käme nämlich niemand.
Wahrscheinlich also, versteckt sich sogar der Hund.
Ja, also ungefähr genauso ist es nämlich hier. Also mein Sohn geht gar nicht.
Okay.
Das ist also da die Rieseneskalation. Also auch liebt alle Tiere, aber Spinnen geht gar nicht. Ich jetzt, also den Mann muss ich, glaube ich, auch nicht so unbedingt fragen. So richtig toll findet der es auch nicht. Und ich da jetzt so eine Riesen, dann habe ich sie schon rausgetragen. Nee, das ist mir, da mache ich nicht so einen Aufstand. Weg ist es und dann geht sie raus. Und
boah. Also tatsächlich habe ich echt, glaube ich, vor größeren Tieren weniger Angst als vor so kleinen Tieren. Da muss ich dir meine Lieblingsgeschichte erzählen. Mein Mann lacht sich heute noch drüber kaputt. Wir waren mal in Südafrika und haben so eine Safari gemacht, und da steht man ja irgendwie morgens um 4 Uhr auf, damit man die Tiere dann auch wirklich sieht, und wir sitzen da auf dem Jeep, und tatsächlich haben wir halt so eine Elefantenherde dann gesehen, so, und wir sind dann da hingefahren, und es war so ein offener Jeep halt, und die Elefanten waren einfach wirklich 3 Meter neben uns, so, es war wirklich unfassbar, wenn du da sitzt, und ich völlig begeistert die Kamera gezückt und mein Mann immer angestupst, hat gesagt, guck mal da, die Elefanten, und mein Mann hat wirklich stur vor sich hingeguckt, also wirklich starr auf den Sitz vor sich gestarrt, weil er es wirklich ganz unheimlich fand, wie unfassbar nah diese Elefanten da waren. Da habe ich ihn natürlich den ganzen Abend, das war die Abendsafari, genau, den ganzen Abend aufgezogen und ausgelacht irgendwie. Am nächsten Morgen hatten wir noch eine Safari. Morgens um 4 steht man dann eben auf. Und ich ganz aufgeregt irgendwie aufgestanden und dann in meine Hose geschlüpft, die auf dem Fußboden lag. Und auf einmal lasse ich einen Riesenschrei los und hüpfe aus dieser Hose wieder raus, weil ein winziger Frosch sich tatsächlich in dieser Hose eingenistet hatte über Nacht. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, wie mein Mann da reagiert hat natürlich. Den Rest des Tages durfte ich mir Hohn und Spott anhören.
Da habe ich dir von meinem schaurigsten Froscherlebnis in Thailand jemals berichtet?
Nein, da bin ich gespannt.
Wir haben, wie man das manchmal so macht, man meint ja immer, man müsste eine außergewöhnliche Unterkunft auch, also haben wir in irgendeiner Baumhaussiedlung übernachtet, wo wir schon nachts die ganze Zeit dachten, hier kommt irgendwie ein Einbrecher, und es war auch so ein leeres, da war kaum jemand außer uns, und aber es hatte sich eigentlich nur ein Mäuschen, einen unserer Oreo-Kekse geklaut und genüsslich unterm Bett gegessen, also das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber es war natürlich schon so das beherrschende Geräusch der Nacht, und dann regnete es den ganzen Tag, und man musste dann zu einem anderen großen Baum gehen, da war das Restaurant, ein offenes natürlich, und es waren tausende Stühle und Tische und kein Mensch war da, also wir waren irgendwie da alleine gelandet, so. Und dann gab es diesen Regenabend und wir sind da hingegangen und dann saßen da, oh, ungelogen, ich weiß es nicht, 200, 500, 1000 Frösche, ich weiß es nicht. Das ganze Restaurant saß voll dieser, weißt du, die auch dieses Hängesäckchen haben, die so,
was so, so, richtig,
so fiese, Sehr so, so fette, ekelhafte, wirklich, die waren wirklich, also entschuldige, vielleicht sind Froschliebhaber dabei, aber es waren wirklich so, so Kröten, die einfach hässlich laut und ich finde ja auch alles, was so in so großen Massen auftritt, wird ja auch nicht sympathischer, ja? Nee, das stimmt. Also zwei davon hätte ich noch gedacht, schau nur das romantische Pärchen, aber wenn dann nur 200 sitzen, also und seitdem muss ich sagen, also so eine Krötenbegegnung dieser Art bräuchte ich jetzt auch nicht nochmal, also dann
Weil du das also sagst, war, was mit den großen Mengen, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte das hier letztes Jahr irgendwie bei uns in der Wohnung, wo wir dann auf einmal irgendwie 5 Marienkäfer am Balkon sitzen hatten und ich dachte mir, oh, voll viele Marienkäfer, wie schön. Und auf einmal kamen aber 3 Millionen von diesen Viechern. Und du denkst dir so, was
diese,
ist denn hier
diese
los?
Plage von denen,
ja,
genau.
Irgendwas war da.
Das fand ich dann auch unangenehm.
So. Du, das ist, merkst du was? Wir machen hier gerade eine Halloween-Folge eigentlich. Eine stark verfrühte Halloween-Folge wird das heute.
Hast du noch was Ekliges für mich?
Nein, ich habe was Tolles. Ich habe was Tolles, vielleicht auch für Eltern habe ich das extra rausgeholt. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht macht euch das Mut oder vielleicht denkt jetzt gleich jemand, oh, da muss ich aber reagieren. Denn, Achtung, Stichwort Hochbegabung, Stichwort Kinder. Ich habe jetzt gelesen, dass Humor ein deutliches Anzeichen für Hochbegabung beim Kind sein kann. So. Es ist aber nicht jeder, es ist nicht jeder Humor, sondern es sind spezielle Arten von Humor. Ich habe einen Link zu einem Artikel dazu gefunden, den ich auch in unsere Shownotes reinsetze. Und zwar ist es folgendermaßen, also wenn Kinder schon sehr früh Sarkasmus oder Ironie verstehen und selber anwenden, dann kann das ein Zeichen von Hochbegabung sein. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob es hier schon irgendwie klingelt. Also man muss mal kurz erklären, insgesamt gelten Personen mit einem Intelligenzquotienten von 130 und mehr als hochbegabt. Und es gibt verschiedene Anzeichen, auch bei Kindern natürlich, zum Beispiel eine ausgesprochen gute Beobachtungsgabe oder ein besonders gutes Gedächtnis oder auch ein Hang zum Perfektionisten. Und das kann man dann natürlich testen lassen. Und jetzt haben aber eben Forscher auch herausgefunden, dass vor allem Humor wohl ein Zeichen für eine Hochbegabung sein kann.
Das finde ich sehr schön, weil ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich immer nur diese Verknüpfung mit Hochbegabung mit anderen Sachen gehört habe. Ja. Nämlich jedes Mal, wenn ein Kind beschrieben wurde, was unerträglich war, frech, laut, störend, andere Kinder dissend und in Klassen und ganz furchtbar. Und wir haben da einen in der Klasse oder auch eine und die ist ganz furchtbar. Und dann kommt, ja, aber hat sich jetzt rausgestellt, ist hochbegabt, ne? Ist einfach nur unterfordert. Und wie oft ich das jetzt schon gehört habe und ich denke, das ist echt eine crazy Kombination, dass immer die blödesten und nervigsten Kinder alle immer so wahnsinnig hochbegabt sind und was da auch immer dann rauskommt. Deswegen finde ich das sehr schön und gleichzeitig muss ich sagen, das gefällt mir jetzt auch einfach mal als Mama sehr gut, weil es gab so ein kleines Abschiedsbrieflein aus dem Kindergarten, als mein Sohn damals in die Schule gekommen ist.
Ja.
Und da stand unter anderem drin, dass er das einzige Kind im Kindergarten war, was Ironie verstanden
hat. Ach, hör auf. Das siehst du mal.
Und das finde ich so lustig, weil wir haben uns damals schon amüsiert und dachten, naja, komm, hier in dem bekloppten Haushalt und wir sind ja eh den ganzen Tag auch mit ihm die ganze Zeit auch ironisch schon, obwohl er noch gar nicht verstanden hat, worum es geht. Also klar, der Junge weiß, wie Ironie geht. Aber dass man das überhaupt erwähnt in so einem Abschlussding, fand ich natürlich dann auch witzig. Habe ich gedacht, guck mal, ein lustiges Kerlchen ist doch wunderbar. Aber das ist natürlich jetzt noch meine Aufwertung dieses Kindergartenzeugnisses. Aber soll ich dir was sagen? Ich will gar kein hochbegabtes Kind haben. Wenn der Ironie versteht und ein lustiges Kerlchen ist mit Empathie und guten Werten,
dann reicht
das ist tatsächlich das, was mir wichtig
ist.
Aber weißt du, so dieses, warte, reich mir kurz, ich rechne das fix aus, die 47 Quadranten und kann mich aber dann auch nur auf diese eine Sache konzentrieren, das geht ja dann auch, nein, bitte, was ganz Normales, aber was mit Ironie finde ich doch super.
Ja, finde ich auch super.
Aber wie gesagt, ich freue mich, dass es mal nicht so negativ verknüpft ist, sondern mit was Lustigem.
Nee, aber auch da kann ich ein bisschen beruhigen, weil das mit diesen, ne, die anstrengenden Kinder, die dann bestimmt hochbegabt sind, das ist auch ein Märchen. muss man sagen. Also da reden sich, glaube ich, viele Eltern einfach ein bisschen was schön, weil auch in diesem Artikel, den ich da gefunden habe, steht, also es ist überhaupt nicht so, dass Hochbegabte sich unbedingt in der Schule langweilen und deshalb besonders anstrengend verhalten. Das ist also eher ein Mythos. Und hochbegabte Kinder sind in der Regel auch keine Außenseiter, sondern sind sozial ganz gut integriert und angepasst. Sie sind auch nicht ängstlicher oder viel sensibler als ihre Altersgenossen. Das ist alles eine Lüge offensichtlich und ein Märchen. Deswegen, man kann auch hochbegabte Kinder haben, die nicht anstrengend sind. Also das ist vielleicht auch noch die gute Nachricht in dem Zusammenhang. Aber ich muss echt sagen, jetzt so wunderbar. Ironie zum Beispiel, ne, das finde ich echt ein spannendes Thema, weil ich behaupte ja, Ironie ist keine deutsche Grundqualität oder war es früher zumindest nicht so sehr. Ich behaupte echt, also als ich Schüleraustausch mit England gemacht habe, da wurde mir zum ersten Mal Ironie so richtig bewusst, was das bedeutet. Also man hat das natürlich vorher auch schon mal gehört, aber in England war das ja immer so, da hat sich ja jeder ständig über sich und alle anderen lustig gemacht. Und ganz ehrlich, so sehr kannte ich das aus Deutschland vorher nicht.
Also ich bin auch ganz großer Fan des britischen Humors und das stimmt in dem Fall wirklich. Die haben auch das Sarkastische total drauf und auch, ne? Und ich muss auch sagen, wir haben hier ein sehr schönes Spiel zu Hause, was wir manchmal spielen und dann muss immer einer rausgehen und wieder reinkommen und da muss man raten, welche Person er ist. Und das heißt, man muss ja auch die andere Person sehr gut beobachtet haben und muss auch wissen, dass die anderen auch diese kleinen Merkmale kennen, damit man es halt, ne? Und alleine, wie mein Sohn, also wir spielen es nicht nur zu dritt, aber auch über andere Personen, aber wie mein Sohn nachgemacht hat und dass ich es innerhalb einer Sekunde erkennen konnte, wie mein Mann das Haus verlässt. Das war in seiner Perfektion so sensationell, dass man sofort wusste, wer es ist. Und das geht mit sämtlichen Familienmitgliedern, mit auch mit Freunden, auch mit anderen Kindern und so. Und es ist so puppenlustig. Ihr müsst das ausprobieren. Das ist auch ein super Ironietraining, weil man muss dann auch lernen, auch ein über bisschen sich über sich selber zu lachen. Ja, ne?
Schadet nie.
Und das ist ein sehr, also es ist nicht, wer bin ich so hier, irgendwelche Promis, sondern ja, wenn man es so wirklich auch um einen selber geht zum Teil. Es ist ein fantastisches Spiel. Das kann, und da kann man auch sehr schnell feststellen, ob ein Kind Ironie hat. Ja. Also auch das ein gutes Mittel, muss man gar nicht so einen Hochbegabten-Test machen.
Darf man das mal. Kind dann auch nachmachen und hops nehmen? Oder ist das so? Okay, versteht er. Gut, alles
doch. Klar. Ach, was haben wir? Wir haben wirklich schon Bäuche rollend am Boden gelegen, weil es so puppenlustig war.
Das klingt nach einem guten Spiel. Ja. So, wenn ihr unsere Geschichten gerne hört, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das abonniert bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify, überall, wo man abonnieren kann und bei Apple uns zum Beispiel auch ein paar Sternchen gebt und einen netten Kommentar schreibt. Ihr könnt uns jetzt auch bei YouTube mitverfolgen auf meinem Kanal und übrigens, weil wir uns ja immer über Mails freuen von euch, es gab ein paar Missverständnisse, glaube ich, weil Leute versucht haben, uns eine Mail zu schreiben, weil ich immer sage mail@erzählmirwasgutes.de und das hat nicht geklappt, offensichtlich. Mein Fehler, ich hätte sagen müssen, erzähl mir was Gutes, natürlich mit AE und nicht mit Ä. So, dann kommt die Mail auch an. Ich habe es gerade nochmal getestet, also mail@erzählmirwasgutes.de, erzähl mit AE, dann kommt die Mail an und wir freuen uns über euer Feedback.
Unbedingt. Manchmal füllen wir ganze Podcasts damit.
Das erleichtert uns die Arbeit auch sehr.
Ja, auch sehr. Das stimmt. Und zum Schluss, das kennt ihr auch schon, haben wir immer eine kleine Lieblingsgeschichte, eine Lieblingserfahrung, die wir gemacht haben. Keine Ahnung. Und das gibt's immer am Ende.
Dann leg mal los, würde ich sagen, oder? Oder soll ich?
Ah, ich mach's. Mach einfach. Es ist noch gar nicht passiert, aber ich freue mich drauf. Es ist endlich Wahl am Sonntag.
Ja, Gott sei Dank.
Und zwar, es ist wirklich so, es hat ja so ein bisschen was von Weihnachten, aber mit dem stressigen Teil.
Oh
ne?
Gott, ja.
Also mit diesen, diese Bescherung herbeisehnen, damit es auch alles mal ein Ende hat. Ja, diese absolut, Einkäufe absolut. Und die Verabredungen und was man dann alles so hat. Und es ist jetzt endlich, ich will es jetzt endlich wissen.
Ja.
Ich will, dass es endlich am Sonntag 18 Uhr die ersten Prognosen rauskommen. Ja. Und dann können von mir jetzt noch 700 Analysen und 73.000 Koalitionsgespräche. Aber es muss jetzt mal, ich bin soweit.
Ich bin
und
so
freue mich, dass es am Sonntag jetzt endlich soweit ist. Und das wird dann hoffentlich gut aussehen.
Also ich habe auch schon gewählt, weil ich am Sonntag leider nicht da bin und habe Briefwahl gemacht. Und ich bin auch wirklich sehr froh, wenn dieser Wahlkampf vorbei ist, weil also da haben wir uns alle nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich sagen. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Es war viel Giftigkeit unterwegs. Und ich finde, es ist jetzt auch mal gut. Es reicht jetzt auch mal. Und ich freue mich einfach, wenn wieder weitergearbeitet wird. Es wird Zeit.
Und hast du denn mit deiner Briefwahl nochmal zwischendrin gehadert oder warst du immer total sicher? Nee,
ich habe schon hin und her überlegt. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe mir dann auch wirklich mal, also ich habe auch den Wahlomat gemacht und ich habe mir auch mal so Vergleiche, ich habe mir kein Wahlprogramm ganz durchgelesen, aber ich habe mir so Vergleiche von Wahlprogrammen sehr viele durchgelesen und dann halt einfach entschieden, was mir am wichtigsten ist. Und da habe ich dann meine Kreuze gemacht. So. Deswegen, also bitte auch von uns hier nochmal die Aufforderung, bitte geht wählen, es ist wichtig.
Geht
es
wählen, sehr, sehr unbedingt, wichtig. Ja.
Geht wählen und wählt keine Idioten. Dankeschön.
Wir müssen uns nächste Woche unbedingt erzählen können, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gab. Das wäre doch mal was Schönes. Und deine Geschichte
meine
diese Woche.
Meine Lieblingsnachricht der Woche, ich habe getanzt.
Mit einem Regenwurm?
Mit meinen Regenwürmern. Nein, ich wusste es kurz, es hat es einfach so gut getan. Ich war am Samstag, bin ich in Oldenburg aufgetreten, in der Kulturetage. Und es hat einen Riesenspaß gemacht. Und am selben Tag war zufällig CSD in Oldenburg. Es gibt diesen CSD Nordwest, heißt der, glaube ich. Mhm. Und lustigerweise war mir das gar nicht so bewusst. Ich komme in Oldenburg am Bahnhof an und sehe überall diese Regenbogenflaggen und denke mir, ach, guck mal, sie haben schon für mich beflaggt, wie schön.
Der Bart kommt.
Nein, und dann mein Mann war auch mit dabei und dann habe ich die Show gespielt und es war wirklich sehr, sehr lustig. Und danach haben wir mal geguckt, ob irgendwo noch was los ist. Und da haben die, in Oldenburg gibt es tatsächlich so einen Stadtstrand, wo die einfach so Sand an den Kanal hingeschüttet haben quasi und da so Buden aufgebaut und da kann man Cocktails und Pommes und sowas kriegen. Und da war ein DJ und der hat einfach genau meine Musik aufgelegt, muss ich sagen. Ich habe mich einfach so gefreut, mal wieder, keine Ahnung, Peter Fox und das Bo zu hören und so weiter. Und es hat mir so in den Füßen gekitzelt, dass ich wirklich wild getanzt habe und hatte so einen Spaß dabei. Und ich meine, es war ja auch alles draußen, deswegen konnte man da auch mal ein bisschen entspannter sein, was Corona angeht. Und ich habe den Spaß, der letzten anderthalb Jahre habe ich da gebündelt und habe es wirklich extrem genossen.
Und warst du der Einzige, der getanzt hat?
Du meinst so richtig peinlich, der Bart?
So richtig peinlich.
Nee, es haben wirklich sehr viele getanzt und es war eine super Stimmung, wahnsinnig friedlich, fröhlich, alles. Und man war einfach happy, mal wieder sowas Ähnliches wie ein normales Leben zu haben. Ich fand's toll.
Bist du denn ein ekstatischer Tänzer, also mit verschiedenen Figuren, die dann dargestellt werden? Nee. Oder bist du mehr
so der Wipper? Ich sag jetzt mal, wenn das jetzt irgendjemand hört, der zufällig da in Oldenburg war, der hätte wahrscheinlich gar nicht erkannt, dass ich getanzt habe. Aber ich habe die Füße ansatzweise rhythmisch bewegt. Das ist für mich auch schon durchaus Tanz. Nee, also es wird kein Ausdruckstanz. Es sind keine Figuren. Ich tanze nicht meinen Namen und auch nicht den Text. Nee, aber ich wippe ein bisschen mit und grins über beide Ohren. Ich hatte großen Spaß. Es war toll. Danke, Oldenburg.
Sehr schön. Ja, und tanzen ist einfach so fein für die Seele, das muss man auch nochmal sagen. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man das mal wieder kann. Ach Mensch, so haben wir doch, sind wir doch noch schön rausgetanzt aus diesem Podcast,
der zwischendrin
so gruselig.
Ich freue mich jedenfalls schon wieder auf nächste Woche, wenn wir dann Folge 29 machen.
Holla, die Waldfee, fast das nächste, wie heißt das hier, Jubiläum demnächst schon.
Ja, wir lassen uns was einfallen für Folge 30, würde ich sagen.
Ja. Ne? Erstmal die 29 und erstmal eine schöne Woche,
ja,
ne?
Ja, bis dahin.
Bis dann.